Radio SRF.
SRF 4 News, der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Einmal im Monat setzen wir an zu einem persönlichen Rückblick auf das, was uns der letzte Monat kulturell gebracht hat. Fundstücke, Sachen, die uns aufgefallen sind, Sachen, die uns gefallen haben, Sachen, die uns aufgeregt haben. Zu Gast sind heute Franziska Schlepfer, besser bekannt als Rapperin Big Cis, und Andreas Mautz, Theologe und Literaturwissenschaftler. Wollen wir mal anfangen bei einem Ereignis, das vor 50 Jahren stattgefunden hat. Und also der Jahrestag, der hat sich diese Woche gejährt zum 50. Mal. Es ist der 28. August 1963 und Sie wissen jetzt ungefähr, was kommen wird. Ich habe einen Traum.
I have a dream. That my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Martin Luther King am 28. August 1963, eine weltberühmte Rede, in der er unter anderem dies sagt: Ich habe einen Traum, dass eines Tages meine vier Kinder in einer Gesellschaft sich bewegen werden, in denen sie nicht nach ihrer Hautfarbe beurteilt werden, sondern nach dem Inhalt ihres Charakters. Eine Rede, die diese Woche auch wieder ganz heftig gefeiert wurde. Ich möchte es gleich zu Anfang an sagen, also mich bewegt das jedes Mal, wenn ich es höre, und ich habe es jetzt doch ein paar Mal gehört, seit diese Rede gehalten wurde. Wie geht's denn Ihnen dabei?
Also ich habe natürlich jetzt auch anlässlich dieses Jubiläums darüber gelesen, und wenn denn das beschrieben wird und auch die Hintergründe und was da drumherum passiert ist, dann hat mich das schon sehr gerührt, und ich war mir dann nicht ganz sicher, ob ich sowieso im Moment emotional dünnhäutig bin, aber ich glaube nicht. Nein, es ist halt so ein, glaube ich, wirklich ein wichtiger Moment gewesen.
Ja, man hört ja, Martin Luther King vibriert gewissermaßen, wie er da vorträgt, und man kann das eigentlich, denke ich, kaum ohne eigene Vibrationen eigentlich hören. Und Jubiläen haben ja manchmal auch so ein bisschen was Selbstgefälliges. Sie sind ja gerade nicht der Ort, wo dann gefragt wird, ja, und was heißt das jetzt eigentlich für die Gegenwart? Man kann Goethe gedenken und man muss keine Sekunde über 2013 sprechen. Bei dieser Rede verhält es sich anders. Die zwingt uns gewissermaßen die Frage auf, wie verhält es sich mit diesem Traum, den King da formuliert, eben genau heute, nicht? Und das wird ja jetzt sehr breit debattiert, was großartig ist.
Und der emotionale Moment? Also wir zwei haben es schon zugegeben. Also
ja, absolut. Ja, ja, ich sage ja, ich vibriere so wie man da vor Ort vibriert haben muss. Also es gibt ja auch diese Zeugnisse, dass Kennedy da irgendwo am Fenster stand und auch gesagt hat, Scheiße, was geht da ab? Keiner hat damit gerechnet, dass derart viele Leute zusammenkommen.
250.000.
Ja.
Und jetzt noch für Sie als Rapperin, freestylen.
Wie bitte?
Dieses hier ist der Teil der Rede, der nicht geplant war. Der Rest war aufgeschrieben. Ja. I have a dream, von dort an, das, was immer zitiert wird. Das ist schon eine Leistung.
Das ist eine, ja, natürlich eine Leistung, aber ich glaube, in diesem Moment, also der Mann, der war ja auch schon Sprachrohr und Prediger. Also, und in so einem Moment, da merkt man, das ist halt alles auch echt, oder das ist ja klar, der muss da nicht irgendwie was spielen, das kommt aus dem Herz, und da, rhetorisch ist er natürlich sowieso gut und geschult.
Was sagt der Theologe in Ihnen? Sollte es öfters so sein in der Kirche?
Ich denke, das wäre die große Überforderung, wenn immer so gepredigt würde, jeden Sonntag.
Und heute wollen wir.
Ja. Naja, vielleicht wären wir einen Schritt weiter. Jetzt eben eine Frage haben Sie gestellt, Andreas Mautz. Es ist so ein Moment, ein Gedenken an eine Rede, die vor 50 Jahren stattgefunden hat. Und die bringt uns dazu, ein bisschen Fragen zu stellen zur Gegenwart. Und das ist etwas, was Sie jetzt mitgebracht haben, Ihr Vorschlag, Franziska Schlepfer, für diese Runde. Der hat eigentlich schon einen Zusammenhang mit dem, was Martin Luther King damals formuliert hat.
Ja, doch. Zumindest Fragen, die auch dieses Jubiläum aufwerfen, da hat es einen ganz starken Zusammenhang. Und deshalb bin ich auch überhaupt darauf gekommen, weil ich habe mir kürzlich, es war jetzt nicht diesen Monat, aber doch gar noch nicht so lange her, das neue Album von Kanye West gekauft.
Und da hat's ein amerikanischer Rapper.
Ein amerikanischer Rapper, genau. Ein ein sehr selbstgefälliger, überheblicher, selbstverliebter, größtenwahnsinniger amerikanischer Rapper, der mir eigentlich bis jetzt auch ziemlich unsympathisch war. Da habe ich mir dieses Album gekauft. Darauf hat es ein Lied, das heißt New Slaves, wo sich natürlich vielleicht die Frage stellt jetzt bei diesem Jubiläum, die Afroamerikaner waren mal Sklaven und er hat ein Lied, das heißt New Slaves, heißt das, sie sind immer noch Sklaven oder wieder oder auf jeden Fall möchte ich ein bisschen ausholen kurz, weil mich hat nämlich nicht nur, es geht mir eigentlich nicht nur um dieses Lied, weil mich hat das ganze Album ein bisschen verstört, weil es...
In welcher Art denn?
Weil ich bin diese Rapper-Manier ja sehr gewohnt. Ich kenne das, wie man sich verhält, wie man großspurig, teilweise natürlich auch politisch, aber eigentlich oft auch ein bisschen inhaltslos, aber sehr gekonnt dahin rappt und das ganze Getue drumherum. Und es geht um Diamanten und Pelze und viel Geld, um Status. Was ja dieser Kanye West auch verkörpert, das Nummer-1-Hit-Rapper und sehr erfolgreich und bestimmt auch reich. Und der hat jetzt hier so ein Album hingelegt, das nur schon musikalisch sehr eckig und kantig ist. Mhm. Ich finde es eigentlich sehr untergründig, was mich schon mal überrascht hat, weil das ja dann doch im Mainstream ankommt. Und ich weiß schon, dass der Untergrund immer irgendwo irgendwann im Mainstream landet, aber dann weichgespült und nicht so roh und direkt. Und ich meine, der Kanye West, der hat auch mit diesem Lied New Slaves, hatte der schon Auftritte in Saturday Night Live. Mhm. Und ich meine, das ist einfach Amerika Mainstream pur, denke ich jetzt mal.
Wollen wir mal reinhören, genau in diesen Auftritt? Wir haben einen Ausschnitt aus New Slaves von Kanye West.
My mama was raised in the era when clean water was only served to the fairer skin. Doing clothes, you would have thought I had help, but they wasn't satisfied unless I picked the cotton myself. You see, it's broken and erase them, that's that, don't touch anything in the stove. And it's written and erase them, that's that, come in, please buy more. What you want, a Bentley, fur coat, a diamond chain? All you blacks want all the same thing, used to only be angry. Now everybody playing, spinning everything on Alexander Wang, new slaves.
New Slaves, Kanye West, mit Bringsel von Ihnen, Franziska Schlepfer. Meine Mutter wurde in einer Zeit, wuchs in einer Zeit auf, an dem klares Wasser nur denen serviert wurde, die eine helle Haut haben. Soweit Kanye West mit einem Text, der doch mitten in dieses Sklavendasein geht, auch in das neue Sklavendasein der Schwarzen. In diesem ersten Abschnitt geht es um den Bentley, um den Pelzmantel und es geht um die Diamantenkette, dass die Schwarzen alles das wollen und eigentlich quasi Sklaven des Konsums sind. Jetzt Andreas Mautz, wie kommt das bei Ihnen an?
Na, ich muss vielleicht vorausschicken, dass diese Kultur, diese Musikkultur mir eher fern ist, dass es mich spontan nicht so dahin zieht, eben weil die Eier doch immer sehr dick sind, die dann kommen.
Also etwas Macho-haftes.
Also ja, ich finde diese Posen finde ich eher unerträglich. Aber irgendwie scheint er ja auch so ein bisschen ein Sonderfall zu sein, der auch was anderes will, der aus dem Zentrum, aus dem Machtzentrum dieser Populärkultur heraus irgendwie diese Mechanismen auch thematisieren will. Und das macht es ja mal interessant. Und vor allem eben diese Frage, ja, also New Slaves, was soll das, wer soll das sein? Also wie sehr spielt da die Hautfarbe eine Rolle und so weiter? Wie sehr das funktioniert, dieses Aufbrechen dieser Mechanismen von Populärkultur? Er hat ja auch so dieses Programm des Minimalismus offensichtlich. Also kein Cover, das Musikvideo wird einmal gezeigt und auf YouTube darf es nicht erscheinen und so weiter. Das sind ja alles sozusagen nette Ideen, die aber, glaube ich, diese ganze Logiken überhaupt nicht außer Kraft setzen. Insofern ist das, was mich daran interessiert, eben diese Frage, ja gut, okay, wer sind die neuen Sklaven und wer sind die neuen Sklaventreiber, die neuen Sklavenhändler und so weiter. Und einfach eine Rückfrage, die man, glaube ich, schon auch stellen muss, hier wie bei ähnlichen Fällen, ist die der Rhetorik. In dem Moment, wo man sagt, ja, okay, New Slaves, was bedeutet das für die alten Sklaven? Trifft diese Analogie oder wird damit vielleicht doch auch ein bisschen das, was die alten Sklaven waren, ihre Schicksale auch ein Stück weit verharmlost, nicht? Also sagen wir mal Onkel Tom oder jetzt uns vielleicht etwas näher Django, die wären über etwas Konsumkultur und sozusagen Markendruck vielleicht ganz glücklich gewesen in ihrer Situation.
Mhm, genau. Mhm.
Also das ist einfach so. Also wie man spricht auch von Tier-KZs, ich halte auch das für gefährlich, weil es immer dazu neigt, die KZs, die sozusagen die Folie liefern, irgendwie so in den Hintergrund driften zu lassen. Man muss dann immer sehr stark nochmal sagen, ja, wo liegen jetzt auch die Differenzen?
Ja,
was ist das Neue? Was ist das Alte?
Obwohl das natürlich in Amerika eine Geschichte ist, eine Kette, die sich ja nicht einfach so irgendwo mal unterbrechen lässt. Und dass man dann irgendwie referiert auf woher wir kommen und dass wir irgendwo dann immer noch Sklaven sind. Aber eben die Frage wäre ja dann mehr, was meint er genau damit? Wobei ich auch noch darauf hinweisen möchte, im zweiten Refrain bezieht er sich ja auch noch auf, nicht nur auf diese Konsumsklaverei, sondern auch noch, glaube ich, auf die Drogenpolitik und die Gefängnispolitik.
Mhm. Und er bezieht sich ja auch immer auch ein in das Ganze. Mhm. Also er ist auch Teil des Ganzen. Nicht nur ihr, also der Zeigefinger geht nicht nur auf andere Leute, sondern er selbst ist damit auch gemeint.
Mhm. Und er bleibt natürlich aber schön auch sexistisch dabei.
Ja, das,
wie es sich gehört anscheinend.
Das ist dann der Teil, den ich hier jetzt nicht übersetzt habe.
Ich habe mir dann noch, er hat hier eine Zeile in der ersten Strophe, wo er sagt, das ist halt der Rassismus der reichen Neger ist, dass sie halt eben reinkommen sollen in den Laden und noch mehr kaufen. Und dann kam ja noch diese
Don't
Geschichte.
Don't touch anything in the store.
Das ist für die Armen. Aber das andere ist beinahe interessanter noch.
Eben, genau.
Ja.
Da kam ja dann die Geschichte von Oprah Winfrey, die da in Zürich shoppen war, in den Sinn. Mhm. Und jetzt mal abgesehen, ganz was auch immer war oder nicht war, aber was sie da erzählt hat anscheinend, was ich auch nur gelesen habe, nicht gehört, irgendwie passt das da sehr gut dazu und irgendwo, auch wo ich das schon damals gelesen habe, habe ich mir gedacht, aber das ist doch eine kluge Frau. Weil sie hat dann gesagt, sie hätte sich für einen Moment überlegt, der Verkäuferin, die ihr die Tasche nicht geben wollte, weil sie meinte, Oprah Winfrey hätte sowieso zu wenig Geld aufgrund ihrer Hautfarbe oder warum auch immer.
Trainingsanzug oder was?
Darauf hätte sie sich kurz überlegt, ob sie einfach mal ganz kurz den ganzen Laden kaufen soll. Hm. Und ich habe mir dann mehr so gedacht, ja, aber macht dann das die Diskriminierung, die dir gerade widerfahren ist, wird die dann ungeschehen gemacht oder ja, im Gegenteil eigentlich, oder? Also von wegen neue Sklaven. Und da stellt sich dann aber dann ja halt auch die Frage, ich meine, in Bezug dann auf was du vorhin gesagt hast, Andreas, man sollte dann überlegen, was sind die alten Sklaven, dass man das nicht verharmlost. Die wurden ja wirklich in Ketten gelegt und die konnten nicht fliehen, egal wie clever oder gescheit sie waren. Aber hier in der neuen Zeit muss man dann vielleicht schon sagen, wenn man ein bisschen Köpfchen hat, kann man das vielleicht auch ein bisschen durchschauen und sich nicht ganz, natürlich, wir sind alle irgendwie gezwungen, aber sich doch ein bisschen dem entziehen.
Ja, ich würde unbedingt beipflichten, ne? Auf jeden Fall.
Sie hören den Kulturstammtisch auf SRF 4 News. Wir machen heute eine Art persönlichen Monatsrückblick auf die kulturellen Ereignisse, die uns aufgefallen sind oder die uns gestört haben. Jetzt waren wir ganz lang bei der schwarzen Kultur in Amerika über Kanye West. Das war Ihr Mitbringsel, Franziska Schläpfer, Big Sis. Andreas Mautz, bei Ihnen geht's jetzt auch weiter mit Populärkultur. John Grisham, Krimiautor, auch ein Millionenseller. Warum ist er Ihnen aufgefallen?
Ja, das ist eine recht eigentümliche Sache. Ich muss einen Gedanken voranstellen. Es gibt ja gewissermaßen die Regel, dass die Leser ihre Autoren, die Autoren kennen, aber andersrum nicht. Der Autor kennt seine Leser nicht oder er kennt die so als gesichtslose Masse, Millionen im Falle Grishams natürlich. Aber es gibt sozusagen diese Hierarchie oder dieses Gefälle. Und in diese Geschichte, die mich nun interessiert, da wird diese Asymmetrie gewissermaßen außer Kraft gesetzt. Hier kommt ein Autor, der sich sehr stark für einen Leser, einen seiner Leser oder eben beinahe Leser interessiert. Mhm. Wir kennen John Grisham wegen seiner Justiz-Thriller.
Genau, also Flughafenliteratur, muss man auch mal sagen.
Flughafenliteratur, aber also eher auf der anspruchsvolleren Seite, würde ich sagen. Mhm. Er ist ja, sozusagen war im wirklichen Leben ja auch Rechtsanwalt, also er kennt die Szene auch einigermaßen. Nun, was ist passiert? Diese Geschichte hat nur am Rande eigentlich mit seinen Büchern zu tun. Ein Guantanamo-Häftling, Nabil Hadjarat, aus Tunesien stammend, wollte eben einen Grisham-Roman lesen und das wurde ihm verwehrt. Diese Bücher würden impermissible content umfassen, unerlaubte Inhalte. Grisham hat dann von dieser Geschichte erfahren und, wie ich meine, sehr klug darauf reagiert. Er hat nämlich einen längeren Artikel in der New York Times vom 11. August veröffentlicht, der nur ganz am Rande auf dieses Leseverbot eingeht, der dann aber vor allem eben von diesem verhinderten Leser spricht. Er hat das Schicksal dieses Nabil recherchiert und das ist einfach einer dieser vielen, die da sozusagen seit Jahren, in seinem Fall seit 11 Jahren in Guantanamo schmoren, die im Nachgang zu 9/11, als man für potenzielle Al-Qaida-Mitglieder viel gezahlt hat, verkauft wurde für 5.000 Dollar, hatte nichts zu tun mit radikalem Islamismus, war einfach schlicht zur falschen Zeit am falschen Ort, nämlich in Kabul. Man hat ihn kassiert und er ist dann da sozusagen dem vollen Programm, Einzelhaft, Folter etc. etc., Schlafentzug ausgesetzt worden. Man hat seine Entlassung ins Auge gefasst, kam aber irgendwie nicht dazu. Und er ist dann jetzt gemeinsam mit anderen seit Februar im Hungerstreik und wird seither zwangsernährt, weil es sich ja nicht so gut macht, wenn Häftlinge in Guantanamo sterben. Er soll jetzt, heißt es, demnächst entlassen werden. Das ist nur eine halb gute Nachricht, weil eigentlich die USA kein wirkliches Programm hat, was mit diesen Ex-Guantanamo-Leuten passieren soll. Also so etwas wie ein Resozialisierungsprogramm ist da natürlich nicht vorgesehen. Also dieser Nabil wird...
Kein Sozialplan.
Nö, der wird da einfach sozusagen in Algier oder so auf die Straße gesetzt. So muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Vielleicht kann ich noch einfach die letzten Zeilen von diesem Grisham-Essay im Originalton vortragen. Was sollen Sie tun? Was sollen wir, die USA, tun? Erstens, gebt die Fehler zu und entschuldigt euch. Zweitens, zahlt eine Entschädigung. Die Steuerzahler der USA haben während 11 Jahren jährlich 2 Millionen Dollar gezahlt, damit Nabil in Gitmo bleibt. Gebt dem Mann ein paar tausend Dollar, um ihm auf die Füße zu helfen. Drittens, übt Druck auf Frankreich auf, damit Nabil in sein Heimatland zurückkehren kann. Und Schlusssatz, das klingt alles sehr einfach, aber wird dennoch nie geschehen. Soweit so pessimistisch und in diesem Fall wohl, heißt pessimistisch wohl auch realistisch. Mich freut diese ganze Geschichte deshalb, weil durch Grisham haben wir sozusagen einen Guantanamo-Häftling, der ein Gesicht bekommen hat. Eben das, dieses Nabil. Und es kommt sogar noch besser, weil die Geschichte geht noch einen Tick weiter.
Okay.
Die Guantanamo-Administration oder das Pentagon letztlich konnte das natürlich nicht so auf sich sitzen lassen. Und im Wall Street Journal vom 13.8. war entsprechend zu lesen, dass das Verbot der Grisham-Romane gar nicht existiert. Dass das nur ein Versehen war, dass nämlich ein schlecht informierter Wachangestellter diesen Roman einfach nicht ausgehändigt hat, unrechtmäßig. Und selbstverständlich, so der Pentagon-Sprecher, seien die in der Bibliothek vorhanden und seien auch ein Teil dieses Intellectual Stimulation Program.
Aber heißt das jetzt, dass die eigentlich konkrete Folge des Ganzen ist, dass jetzt irgendwie die Leseliste erweitert wurde oder passiert dann noch was weiteres?
Das ist genau der interessante Punkt und ich stelle mir vor, dass Grisham über diese im Grunde läppische Korrektur sehr erfreut war, nicht weil jetzt da ein Leser sein Buch in die Hand bekommt, sondern weil eigentlich dadurch dieser Skandal Guantanamo eigentlich noch in viel grellerem Licht daherkommt. Nicht? Es geht ja nun wirklich nicht darum, ob dieses oder jenes Buch zugänglich wird, ob dieser subalterne Wachmensch da gut instruiert war oder nicht, sondern der Skandal ist, dass es diese Institution gibt und dass eben sozusagen ein Wahlversprechen, doch ein zentrales Wahlversprechen, noch immer uneingelöst bleibt.
Nicht? Ja, aber das wird natürlich nicht so verstanden. In der Logik dieser Leute wird das quasi alles hinfällig, indem sie dieses Verbot aufheben, beziehungsweise dieses Missverständnis.
Das heißt, John Grisham ist jetzt wieder zugänglich und damit hat sich die Sache eigentlich erledigt.
Ja, und alle Forderungen und...
Trotzdem, also wollen wir John Grisham zubilligen, dass er vermutlich mehr wollte, als nur, dass sein Buch gelesen wird in Guantanamo?
Da können wir uns, glaube ich, sicher sein, ja.
Das heißt, ein Engagement, das schon irgendwie noch so bemerkenswert ist.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich meine, eben, das ist sozusagen, wir hatten West hier, bei Grisham ist es ähnlich. Ich meine, in dem Moment, wo so jemand was sagt, hat es einen ganz anderen medialen Impact, nicht? Also das erscheint dann eben in der New York Times und so weiter. Und
aber
kommt in der Öffentlichkeit.
Ein Kanye West, der etwas verfassen würde zu Guantanamo. Spielen wir mal ein bisschen mit dem Gedanken.
Vielleicht hat er das auch. Also das weiß ich jetzt nicht.
Ja, wüsste ich jetzt auch nicht. Aber trotzdem, hatten das so eine Wirkung, wie wenn Grisham...
Nein, das glaube ich nicht, weil das natürlich ein, auch wenn das jetzt nicht hohe Literatur ist, ist es doch intellektueller. Ein Literat ist, außer es irgendwie Pornoliterat oder so, aber es ist bestimmt intellektueller und wahrscheinlich deshalb auch ernstzunehmender als ein Rapper. Was, das muss nicht heißen, dass das stimmt, aber ich meine nur das Bild. Mhm. Und wenn... Die Interviews, glaube ich, die ich mit Kanye West gelesen habe, die waren dann doch immer sehr egozentrisch.
Hm. Aber trotzdem, es hieß ja mal, das sei irgendwie der Rap, das sei so eine Art CNN für die schwarze Bevölkerung. Man weiß ja, dass vor allem jüngere Leute, wenn sie Rap hören, da vielleicht auch irgendetwas Didaktisches mitnehmen.
Mhm. Ah ja, bestimmt. Und es gibt ja auch nicht nur Gangster und Rap, sondern es gibt auch sehr, sehr gescheiten, klugen, übergescheiten Rap.
Vielleicht sollte mal Grisham sich mit Kanye West zusammentun und die können ja mal ein Projekt machen.
Ja.
Also,
aber trotzdem noch
ein Guantanamo-Album.
Ein bisschen so die Note des Protests, die hier drin liegt. Wir haben ja mit verschiedenen Formen von Protest zu tun heute. Also I Have a Dream, Kanye West protestiert gegen Markenabhängigkeit der schwarzen Bevölkerung oder auch dagegen, dass man immer noch versklavt ist auf eine gewisse Art. Wobei die Art von Sklaverei, die er anspricht, vielleicht auch junge Weiße was angeht, nämlich Markenabhängigkeit oder so. Und hier John Grisham mit Guantanamo.
Also hier möchte ich noch... also Markenabhängigkeit finde ich doch ein bisschen ein zu...
Trivial.
Ja, zu trivial.
Ja, es ist schon eine Strophe. Natürlich ist es mehr. Es ist eine Form, die angesprochen wird hier drin, von Versklavung. Eine. Mhm. Da sind wir uns schon einig. Nur, ich frage mich immer, was kann die Wirkung sein? Also, das Stichwort ist, ich weiß, Sie stehen auf Punk, Andreas Mahns. ein alter Punk, der auch Theologe ist, sitzt hier am Tisch. Dass man dann immer gesagt hat, ja, aber was nützt denn das, wenn wir zu den bereits Konvertierten predigen?
Und das möchten Sie jetzt von mir wissen, die Antwort auf diese große
Frage. Auf diese große Frage. Und zwar bitte in 2 Minuten.
Naja, also natürlich hat es sozusagen eine Wirkung gegen innen, indem man sich unter diesem Konsens, jawohl, das ist also fuck the police, was immer, sozusagen, das ist ein Konsens und da geht man gestärkt aus diesem Konsens wieder sozusagen zu sich nach Hause dann. Man weiß ja wohl, ich bin nicht allein, die sehen das auch so und ich glaube, das ist was Einfaches, aber was ganz Entscheidendes, nicht? Insofern ist dieses Preaching to the Converted völlig in Ordnung, nicht? Wenn es nur das ist, wenn es sozusagen also dieses Szene-Inzest-Ding ist, dann wird es ein bisschen langweilig, nicht? Mhm. Aber das ist ja sozusagen doch nicht der Fall, dass es ausschließlich so eine Nabelschau ist.
Also für die Gemeinschaft ist das natürlich gut, ja, so für den Konsens und den Zusammenhalt. Und dann kommt es noch auf die Person selber drauf an, weil das sind natürlich zwei ganz verschiedene Dinge, ob man die Sachen jemandem erzählt, der ungefähr derselben Meinung ist oder jemand, der überhaupt nicht derselben Meinung ist. Das eine ist ziemlich angenehm und das andere eigentlich überhaupt nicht und erfordert viel, viel mehr Kraft und Wissen und Cleverness.
Das wollen wir mal allen diesen drei Herren, die wir ja beim protestieren gehört haben, eigentlich zubilligen, nämlich sowohl Martin Luther King, ganz klar, Kanye West und auch John Grisham. Ich habe übrigens auch noch etwas mitgebracht, wollte ich sagen, einfach eine Reportage aus dem Buch Reportagen, ein unabhängiges Magazin, das in regelmäßigen Abständen erscheint, hier in der Schweiz. Und der erste Artikel, der heißt »Ich bin ein Precario«. Und die Kurzzusammenfassung ist, Javier Lopez arbeitet trotz Universitätsabschluss als Schokoriegel. Und das Ganze illustriert eigentlich, wohin die Wirtschaftskrise geführt hat in vor allem südlichen europäischen Ländern. Und schon der erste Satz dabei hat mich sehr gepackt. Und zwar heißt dieser Satz, als erstes musst du dich bis auf die Unterhose ausziehen. Und da geht's auf der einen Ebene geht's dabei natürlich um das ganz konkrete Anziehen eines Schokoriegelkostüms. Und auf der anderen Seite muss man als jemand mit einem Universitätsabschluss sich wirklich bis auf die Hosen ausziehen, damit man das überhaupt macht. Und das zeigt irgendwie auch das Elend, das da zum Teil herrscht, wirklich eine ergreifende Angelegenheit. Das war der Monatsrückblick über den August hier im Kulturstammtisch auf SRF 4 News. Zu Gast waren Franziska Schläpfer, besser bekannt als Rapperin Big Cis, und Andreas Mautz, Theologe und Literaturwissenschaftler. Mein Name ist Erik Fackung.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.